Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Auch in dieser Sendung spielt das Coronavirus eine dominierende Rolle. Nach und nach werden die Folgen für immer mehr Bereiche des Wirtschaftslebens deutlich. Vom Großen und Ganzen, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt, bis zu ganz neuen Arbeitsformen in einzelnen Betrieben in Asien. Aber auch in Deutschland muss sich mittlerweile nahezu jedes Unternehmen mit dem Virusthema auseinandersetzen. Aus den Jahresbilanzen haben wir für Sie ausgewählt den Modekonzern Hugo Boss, der in China Läden schließen musste, und den Autozulieferer Continental, der ohnehin schon mit dem Umbruch in der Autobranche, Stichwort Elektroauto, kämpft. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Viktor Goitka begrüße. Herr Goitka, selten gibt es für den DAX so gute Vorgaben von der Wall Street. 4,5% plus beim Dow Jones, als ob die Coronavirus-Sorgen wie weggeblasen wären. Was macht denn der Handel bei Ihnen daraus?
Ja, es gibt an der Börse hier einen Spruch: Ohne die Amerikaner gehen wir nicht ins Bett und ohne sie stehen wir auch nicht auf. Also die Vorgaben aus den USA sind normalerweise schon entscheidend. Heute ist das anders. Der DAX kippt schon in den ersten Handelsminuten ins Minus. Und seitdem sehen wir eine Kurve, die hier treppchenweise runtergeht. Der deutsche Leitindex aktuell bei 11.930 Punkten, also unter der Marke von 12.000 Zählern, 1,6% im Minus.
Heute hat ja das Treffen der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, in Wien begonnen. Da war das Coronavirus schon zu Beginn sehr augenfällig ein Thema. Sämtlichen Ministern und ihren Begleitern wurden beim Betreten des OPEC-Gebäudes in Wien zunächst die Körpertemperatur gemessen. Jenseits davon ist das Virus auch inhaltlich ein Thema bei dem OPEC-Treffen.
Herr Kedermann, das ging sogar so weit, dass der OPEC-Generalsekretär und ein Ölminister sich nicht die Hand gegeben haben, sondern sich stattdessen mit den Füßen grüßen. Also die sonst so ernsten Ölminister verstehen durchaus Spaß, aber gar nicht spaßig ist das, worüber sie sprechen müssen. Das Coronavirus dürfte auf die Ölnachfrage drücken. Manche rechnen schon damit, dass die Ölnachfrage erstmals seit Jahren sinken könnte und mit ihr auch die Preise. Das Ölkartell muss also handeln. Das will ich besprechen mit Eugen Weinberg von der Commerzbank, ausgewiesener Ölfachmann. Herr Weinberg, es gibt jetzt ganz aktuell Meldungen, da hat der iranische Ölminister gerade gesagt, die OPEC habe eine Förderkürzung von 1,5 Millionen Barrel pro Tag beschlossen. Wird das reichen, um den Ölpreis zu stützen?
Das würde sogar reichen. Nur die Reaktion des Ölpreises, der kaum darauf reagiert, zeigt, dass der Markt dem noch kein Glauben schenkt. Zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Ob bei diesen 1,5 Millionen Barrel Russland mit dabei ist und ob sie tatsächlich diese Produktionskürzungen mittragen würden. Und auch darüber hinaus, ob Libyen oder andere Länder auch mit dabei sind und wie das aufgeteilt wird in der Zukunft. Bevor die OPEC diese Kürzungen umsetzt, wage ich zu bezweifeln, dass die Ölpreise tatsächlich nachhaltig in Richtung 55 oder 60 Dollar steigen würden.
Sie haben schon gesagt, Russland ist die ganz große Frage. Die OPEC hat vor einigen Jahren sich mit Russland und einigen weiteren Staaten zur OPEC Plus zusammengefunden. Jetzt ist der russische Ölminister heute in Moskau. Er wird wohl auch mit den großen staatlichen Ölkonzernen verhandeln. Geben Sie uns mal einen Einblick. Wollen die solche Förderkürzungen mittragen?
Wollen tun sie natürlich das nicht, denn die Entscheidungen der OPEC und die Handlungen der OPEC ist für sie eigentlich sehr produktiv, wenn sie dann nicht mitspielen, weil sie in die Lücke reinspringen könnten und die langfristigen Kundenverträge abschließen können und die Kunden dann an sich langfristig binden. Aber Russland hat sich tatsächlich in den vergangenen 2,5 Jahren als sehr zuverlässiger Partner von der OPEC gezeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich zumindest verbal Russland diese Produktionskürzungen unterstützen wird. Ob das umgesetzt wird, wage ich aber wiederum zu bezweifeln.
Und dann nochmal schaut, das ist ja auch interessant, Öl steht im Preis jetzt um die 50 Dollar pro Barrel Brent. Da, wo es auch ungefähr stand, als sich die OPEC mit Russland vor 3 Jahren zusammengetan hat, ist diese Organisation machtlos.
die ist machtlos. Die wird ja in der Zukunft immer machtloser, weil man ja nicht einsieht, dass der wichtigste Spieler gar nicht die OPEC heißt, sondern die Schieferölindustrie der USA. Und man kann ja nicht langfristig durch Produktionskürzungen tatsächlich die Preise nach oben treiben. Die Zeiten der OPEC, die in den 60er Jahren begonnen haben, die sind ja endgültig vorbei in den vergangenen Jahren. Und je früher das Kartell das erkennt, desto besser ist für sie und desto nachhaltiger können sie umsetzen. Ansonsten werden sie peu à peu jedes Jahr ihre Marktanteile verlieren. Die Preise können sie nachhaltig, wie auch die jüngste Krise gezeigt hat, nicht nach oben bewegen.
Jetzt wird die OPEC morgen mit Russland zusammengehen. Was wird die OPEC Russland auf den Tisch legen, damit Russland ein Häkchen an diese Förderkürzungen macht?
Ja, dass man natürlich ihnen sagt, wenn ihr bei diesen 500.000, die man in Aussicht stellt, vielleicht ja ein paar hunderttausend mitträgt, das ist ja für sie nicht so viel, vielleicht 3-4% ihrer Produktion, wird wiederum aber zu einer Preisreaktion, zu einem Preissprung von 5 oder 10% beitragen. Das ist die Argumentation der OPEC in den vergangenen 60 Jahren, aber diese Rechnung hat man Oden in den Wirt gemacht. Der Wirt liegt, er sitzt jetzt momentan in den USA und mit den amerikanischen Ölschiffunternehmen kann man unmöglich verhandeln. Es sind ja einfach zu viele mit unterschiedlichen Interessen und ohne diesen Spieler im Boot wird die OPEC langfristig und Russland auch werden sie verlieren und das Feld eben den anderen Produzenten außerhalb der OPEC überlassen.
Also nicht nur die Zentralbanken verlieren an Macht, sondern auch die Zentralbank in Anführungszeichen des Öls, die OPEC, OPEC Plus verliert an Macht. Eugen Weinberg von der Commerzbank, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank an Herrn Weinberg, auch hier aus Köln. Herr Gottkopf, wir müssen sprechen über Continental, ein Milliardenverlust. Was macht die Aktie?
Ja, bei Continental, das kam selbst für Experten völlig unerwartet. Conti heute in der Spitze 12% gefallen. Auch die anderen Autozulieferer, Schaeffler 5% im Minus, Heller 5% tiefer. Da leuchtet alles rot.
Dann gehen wir auf Merck, den Pharma- und Chemiekonzern, und auch auf Vonovia, Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen.
Ja, bei Merck, da mag man ja denken, für die ist das Coronavirus gut. Die machen aber auch viel Chemiegeschäft, Flüssigkristalle für Smartphone-Displays oder Autolacke. Und da sieht es dann gar nicht mehr so rosig aus. Trotzdem, der Konzernchef sagt, erstmal bleibt man positiv für das Jahr. So auch die Anleger Merck 1,7% im Plus. Schauen wir noch auf die Vonovia. Auch dort sehen wir aktuell ein Kursplus.
Ganz kurz noch Blick in den MDAX. Da ist ein Stühlerücken angesagt.
Ja, da müssen die Chipmacher von Dialog Semiconductor raus. Dafür kommt der Kochbox-Dienst HelloFresh rein. Das ist die Nachricht aus dem MDAX.
Dann haben wir noch den Euro Gold und die Anleihen.
Der Euro legt wieder zu. 1,1180 $, die Feinunze Gold bei 1.648 $ und die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei -0,62%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Viktor Goitka. Und wir haben eben kurz an der Börse bereits auf den Kurs der Aktie von Continental geschaut. Gerade die Autozulieferer sind ja besonders betroffen von dem Umstieg der deutschen Autokonzerne auf Elektroautos. Vieles, was bisher an Motorkomponenten geliefert wurde, wird schlicht nicht mehr benötigt. Die Unternehmen müssen sich umorientieren und die Frage ist, bekommen Sie schnell genug neue Geschäftsmodelle hin? Das alleine ist bereits eine Herausforderung und nun kommt auch noch die Verunsicherung durch das Coronavirus hinzu. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde berichtet über die Bilanz von Continental und konnte auch exklusiv mit dem Vorstandschef Elmar Degenhardt sprechen.
Der Ausbruch des Coronavirus hat den Autozulieferkonzern hart getroffen. Zwar gibt es an den Continental-Standorten selbst noch keinen Verdachtsfall, auch ist die Produktion in China nach wochenlangem Stillstand wieder angelaufen. Continental beschäftigt dort knapp 25.000 Mitarbeiter. Es gibt Engpässe bei elektronischen Bauteilen wie Kondensatoren und Displays. Das krisenerfahrene DAX-Unternehmen hofft, größere Ausfälle in Europa und den USA vermeiden zu können. Doch Konzernchef Degenhardt muss nicht nur fürchten, dass Lieferketten reißen oder Bänder bei den Kunden stillstehen könnten. Noch drastischer sind die Auswirkungen des Ausbruchs auf die ohnehin schon schwächelnde Nachfrage. In China, größter Absatzmarkt weltweit, wird die Produktion von Autos im ersten Quartal aller Voraussicht nach um 30% einbrechen.
Die weltweite Produktion von Leitvehikeln, das schließt SUVs und Leittrucks in Nordamerika ein, wird mehr als 10% zurückgehen im ersten Quartal. Und die Auswirkungen lässt sich natürlich in den Bilanzen nicht nur von Continental, sondern der Hersteller und Zulieferer ablesen.
Sagt Conti-Chef Degenhardt bei der Jahrespressekonferenz am Stammsitz in Hannover. Ohnehin blickt Continental auf ein unterm Strich enttäuschendes Geschäftsjahr zurück. Das bereinigte Ergebnis schrumpfte um rund 20% auf 3,2 Milliarden Euro. Der Gewinnwarnung im Juni folgte ein Sparprogramm. Es zielt darauf ab, auf der Kostenseite rund 500 Millionen Euro in 2023 einzusparen und wird, so viel steht fest, nicht ausreichen. Weitere Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien seien unvermeidlich, kündigt Degenhardt an.
Wir werden Annahmen treffen, wie schnell sich die Märkte in den nächsten 5 Jahren erholen werden. Aber insgesamt ist zu befürchten, dass das Gesamtniveau in den nächsten 5 Jahren nochmal leiden wird. Wir müssen uns in der Tat Produkt für Produkt, Standort für Standort anschauen. Wie sind diese betroffen? Und wie hart müssen wir gegensteuern?
Die Diskussion darüber laufe. Ende Mai werde der Vorstand Vorschläge und Beschlüsse präsentieren. Unterdessen wird der DAX-Konzern verschlankt und umgebaut. Weiterhin ist geplant, die Antriebssparte unter dem neuen Namen Vitesco Technologies auszugliedern. In Zeiten der Transformation setzt Continental auf Elektronik, Sensorik und Software. Das Unternehmen wächst schneller als der Markt, weil der Anteil solcher Produkte im Auto stetig zunimmt. Besonders gut aufgestellt sieht sich die Conti bei den sogenannten Hochleistungscomputern. Wo es früher eine Vielzahl von Steuergeräten gab, werden diese zunehmend in kompakte Rechner integriert, mit der sich sämtliche Funktionen nahtlos steuern lassen. Noch zu früh über den Sinn von Stimulationsprogrammen zu reden, merkt Degenhardt an. Doch der Konzernchef gibt einen Fingerzeig.
Wir befinden uns, was den absoluten Rückgang von Fahrzeugproduktion angeht, mittlerweile im Bereich der Situation 2008, 2009. Damals hat die Industrie heftig gegengesteuert, unterstützt durch Flexibilisierungsmaßnahmen, auch von Seiten der Politik.
Der Vorstandschef von Continental, Elmar Degenhardt, im Bericht unseres Korrespondenten für das Land Niedersachsen, Alexander Budde. Und wir machen auch weiter mit der Corona-Krise. Die macht ja derzeit vielen Branchen zu schaffen. Autos werden in China in diesen Tagen kaum mehr verkauft und Anzüge im eher hochpreisigen Segment ebenso wenig. Das bekommt derzeit ganz massiv die Hugo Boss AG zu spüren, der Hersteller von Anzügen, eleganten Pullovern und Ähnlichem aus dem schwäbischen Metzingen, befürchtet für das erste Halbjahr deutliche Einbußen und hofft dennoch, dass danach wieder alles gut wird. Über die heutige Bilanz berichtet Thomas Wagner und er beginnt seinen Bericht mit dem Vorstandschef Marc Langer.
Wir sind einfach mit einer neuen Situation konfrontiert. Wir haben uns dem Coronavirus nicht ausgesetzt. Wir sind ein Unternehmen in einer globalen Aufstellung. Kein anderes Unternehmen als unseres wird diese Krise besser überstehen im Upper-Premium-Bekleidungssegment.
Marc Langer, Vorstandsvorsitzender der Hugo Boss AG, zeigt sich am Vormittag fast schon ein wenig trotzig bei der Vorstellung der Bilanz für 2019. Die Zahlen sind schnell erzählt. Die Freude über den kleinen Umsatzzuwachs um 3% auf knapp 2,9 Milliarden Euro wird getrübt durch den Umstand, dass unterm Strich weniger übrig blieb. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liegt mit 333 Millionen Euro um 4% unter dem Vorjahresergebnis. Der Konzern hat viel Geld in neue Vertriebsstrukturen investiert. Doch nun gibt es ein Problem.
Seit Beginn der Ausbreitung des Coronavirus Ende Januar waren jedoch ungefähr 60% unserer rund 150 Verkaufspunkte in China über fast den gesamten Februar hinweg geschlossen. Die übrigen Geschäfte operierten mit verkürzten Öffnungszeiten und verzeichnen gleichzeitig einen signifikanten Rückgang der Besucher von mehr als 80%.
Nicht viel besser schaut es in anderen asiatischen Ländern wie Japan und Südkorea aus. Dort bleiben vor allem die chinesischen Einkaufstouristen weg. Und nicht nur dort.
Ja, es stimmt, dass gerade die europäischen Outlets, und das gilt für das Outlet in Metzing auch, durchaus beachtlichen und vor allem, was die Kaufkraft betrifft, Anteil chinesischer Konsumenten hat. Der ist im Grunde seit Ende Januar ausgeblieben, weil einfach viele Reisen storniert wurden.
Und auch die Europäer selbst kommen nicht mehr so häufig in die Geschäfte. Die überlegen sich, so Vorstandschef Langer, gerne auch mal:
Okay, ich werde dort möglicherweise auch asiatische Kunden treffen.
Und bleiben einfach weg. Dennoch rechnet man bei Hugo Boss, bedingt durch die Corona-Krise, mit Umsatzeinbußen nur im einstelligen Prozentbereich und mit einer Gewinneinbuße im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Denn in der zweiten Jahreshälfte werde es mit dem Spuk rund um Corona ein Ende haben, so jedenfalls die Prognose bei Boss.
Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wir ein erhebliches Potenzial für unsere Marken Boss und Hugo in Asien-Pazifik haben. Diese Region ist und bleibt für unser Unternehmen von großer strategischer Bedeutung.
Gravierende Lieferausfälle als Folge der Krise seien hingegen nicht zu erwarten. Zwar stellt Vorstandschef Mark Langer fest,
der asiatische Markt steht für ungefähr 20% unseres Beschaffungsvolumens.
Doch anfängliche Lieferausfälle sind bereits Geschichte. Mittlerweile gilt,
die Produktion ist wieder angelaufen. Wir sehen für die aktuellen Produktion und Auslieferung keinerlei Auswirkungen auf unsere frühe Sommerkollektion.
Dennoch fällt der Ausblick auf 2020 gedämpft aus. Man erwarte einen Umsatzanstieg um maximal 2%, hieß es. Der Gewinn soll in etwa auf dem Niveau von 2019 liegen. Immerhin kündigte Hugo Boss eine erhöhte Dividendenausschüttung von 2,75 Euro pro Aktie an. Darüber hinaus, so Mark Langer, soll die neue Kollektion so nachhaltig wie nie zuvor ausfallen.
Zudem stellen wir diese Saison unseren ersten vollständig veganen Boss-Anzug vor, der an unserem Standort in Metzingen aus in Europa angebauter Bio-Leinen hergestellt wird.
Ob dieser vollvegane Anzug aber die Einbußen durch das Coronavirus wettmachen kann, wird sich erst noch zeigen müssen.
Ein vollveganer Anzug, Thomas Wagner berichtete. Und wir bleiben bei den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise, weiten den Blick und schauen darauf, was die internationalen Finanzinstitutionen gegen die heraufziehende Krise tun, um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie zu begegnen, stellt der Internationale Währungsfonds insgesamt 50 Milliarden US-Dollar, umgerechnet fast 45 Milliarden Euro, für Notkredite zur Verfügung. Jan Bösche berichtet.
Internationaler Währungsfonds und Weltbank appellieren an ihre Mitgliedsländer, gemeinsam, koordiniert und schnell gegen den Coronavirus vorzugehen. IWF-Chefin Kristalina Georgieva sagte, es gehe darum, eine Brücke zu bauen.
To make sure that the impact in meanwhile is softened first and foremost on people and also of course on businesses.
Um die Auswirkungen abzufedern, in erster Linie für die Menschen, aber auch für Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt. Der IWF hat darum ein Finanzpaket geschnürt, über 50 Milliarden Dollar. Das Geld soll Ländern helfen, die besonders vom Coronavirus betroffen sind. 10 Milliarden Dollar sind für Länder mit niedrigem Einkommen vorgesehen. Sie bekommen zinsfreie Kredite. Der Rest steht für Länder mittleren Einkommens bereit. Die IWF-Chefin sagte, auch andere Länder könnten Hilfen bekommen, wenn sie darum bäten. Sie lobte Italien für ein zielgerichtetes Hilfspaket und sagte, man sei auch bereit, Iran zu helfen. Hier gibt es ja die meisten Todesopfer außerhalb Chinas. Der IWF wagt zurzeit nur eine vorsichtige Prognose, wie stark sich die Corona-Krise auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Georgieva sagte, man rechne jetzt damit, dass das Wachstum unter dem Wert des vergangenen Jahres liege, also unter 2,9%.
It would depend on the epidemic and it would depend on the timeliness and effectiveness of our actions.
Das Ergebnis hänge von der Epidemie ab und davon, wie rechtzeitig und effektiv die Gegenmaßnahmen seien. Die Corona-Krise belastet die Reise- und Tourismusbranche, aber auch internationale Lieferketten und Rohstoffpreise. Darunter leiden auch viele Entwicklungsländer. Sie hat die Weltbank besonders im Blick. Sie bietet 12 Milliarden Dollar, mit denen Länder ihre Gesundheitssysteme stärken sollen. Weltbankpräsident David Malpass sprach von einer schnellen, flexiblen Antwort.
What the World Bank is doing is working to provide a fast, flexible response based on developing country needs.
Basierend auf den Bedürfnissen der Entwicklungsländer. Neben Geld fürs Gesundheitswesen geht es der Weltbank darum, kleineren Unternehmen zu helfen, deren Geschäfte wegen der Corona-Krise in Gefahr sind. Die Corona-Krise trifft IWF und Weltbank auch direkt. Die beiden Organisationen haben ihre Frühjahrstagung abgesagt, zu der eigentlich Finanzminister und Notenbankchefs aus der ganzen Welt in Washington erwartet wurden. Statt der Beratungen hier soll es jetzt Videokonferenzen und Online-Briefings geben. IWF-Chefin Georgieva versuchte, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen.
And for those of us who care about fighting climate change, we are going to have a less carbon footprint this spring.
Wer den Klimawandel bekämpfen wolle, in diesem Frühjahr habe man eine bessere CO2-Bilanz. Durch die ganzen Regierungsflieger, die wegen der Absage am Boden bleiben.
Jan Bösche. Wegen des Coronavirus sind in Südkorea und Japan nicht nur viele Schulen geschlossen, auch Unternehmen versuchen mit der neuen Situation umzugehen und setzen verstärkt auf Homeoffice. Das neue Zauberwort heißt soziale Distanz. Katrin Erdmann berichtet.
Das neue Zauberwort heißt Social Distancing. Statt eng nebeneinander im Großraumbüro zu sitzen, bringen Unternehmen in Südkorea ihre Mitarbeiter nun wegen des Coronavirus sozusagen auf eine soziale Distanz. Die SK-Gruppe, zu der unter anderem die Telekom Südkorea gehört, hat nach Medienberichten gerade ihre Telearbeit und Flextime um eine weitere Woche verlängert. Auch die beiden Autokonzerne Hyundai und Kia gehen in diese Richtung. Weil viele Schulen in Südkorea geschlossen sind, erlaubt die LG-Gruppe Eltern mit kleinen Kindern zumindest teilweise Homeoffice. Ein anderer Zweig des Unternehmens ist für eine gewisse Zeit komplett auf Telework umgestiegen. Ähnlich verfahren viele japanische Unternehmen. Profiteure von dieser neuen sozialen Trennung sind Lieferdienste. So stieg die Nachfrage nach Lebensmitteln und Alltagsprodukten beim Lieferdienst PAL System Consumers seit Mitte Februar um mehr als 12 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, zitiert die Agentur Kyodo News einen Unternehmenssprecher. Besonders beliebt sind Currysoße, Instantnudeln und Tiefkühlkost. Ein anderer Anbieter machte mit seinem Mahlzeiten-Kit, braucht man nur öffnen und in den Topf schütten, sogar doppelt so viel Umsatz wie vor einem Jahr. Wegen des Virus wollen die Menschen so wenig wie möglich ihr Haus verlassen, so das Ergebnis einer Umfrage unter den Nutzern des Lieferdienstes. Bleibt zu hoffen, dass sich das beim Abflauen des Coronavirus wieder ändert. Schon jetzt leben nämlich mehr als 1 Million Hikikomori in Japan. Das sind Menschen, die ihr Haus nie mehr verlassen.
Katrin Erdmann berichtete. Und wie immer an dieser Stelle kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es unter anderem um den von der EU-Kommission vorgestellten Entwurf für ein Klimaschutzgesetz.
Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau: Europa wird bis 2050 klimaneutral. So steht es in dem Gesetzentwurf der EU-Kommission. Das hat weltweit Vorbildcharakter, obwohl es eigentlich nur umsetzt, was der Pariser Weltklimavertrag erfordert. Doch damit genug des Lobes. Nur ein Fernziel aufzustellen, das eingehalten werden muss, wenn die heute verantwortlichen Politiker längst nicht mehr im Amt sind, reicht nicht. Es braucht eine ambitionierte CO2-Reduktionsmarke für 2030, damit die EU-Länder möglichst schnell in die richtige Spur kommen. Die Neue Osnabrücker Zeitung gibt zu bedenken, dass die Ausgangslage für die Kommission kompliziert sei. Sie muss und will nicht nur das Klima schützen, sondern auch dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Das ist nur mit Augenmaß möglich, soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht leiden. Die Kommissare setzen deshalb auf Flexibilität. So bleibt zunächst offen, welches Land welchen Beitrag leisten soll. Auch verzichtet Brüssel vorerst auf ein verschärftes Zwischenziel für 2030, das eigentlich notwendig wäre, um das Langfristziel zu erreichen. Im Sinne des Klimaschutzes wäre mehr wünschenswert gewesen. Und dennoch bleibt das Gesetz ein Meilenstein auf dem Weg in eine klimafreundlichere Zukunft. Diskutiert wird außerdem weiter über geeignete Hilfen für die Wirtschaft angesichts der Folgen des Coronavirus. Die Süddeutsche Zeitung findet: Deutschland braucht derzeit weder Steuersenkungen noch Konjunkturhilfen, um die Folgen der Infektionswelle einzudämmen. Liquiditätshilfen und Kurzarbeit haben sich bewährt. Mehr braucht die deutsche Wirtschaft im Moment nicht. Gesundheitspolitik ist im Kampf gegen das Virus nun wichtiger als Wirtschaftspolitik. Auch die Frankfurter Allgemeine betont, nur ganz gezielte Hilfen seien sinnvoll. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass das Virus Angebot und Nachfrage gleichermaßen trifft. Lieferketten sind genauso infiziert wie die Bereitschaft, aktuell eine Reise zu buchen. Zinssenkungen haben darauf keinen Einfluss. Die EZB tut gut daran, sich von der FED-Entscheidung nicht unter Druck setzen zu lassen, nun ihrerseits schnell starke Zeichen zu setzen. Es kann schließlich sein, dass ihre Medikamente später noch nötiger gebraucht werden.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Günter Hetzke führt sie durch die Sendung. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer. Ein Thema dann: Personalnotstand. Justizvollzugsanstalten arbeiten am Limit.